viele Länder haben immer noch ein Elektrifizierungsproblem. Also haben Regionen, die keinen Strom haben, keine regelmäßige Stromversorgung, weil ja große Kraftwerke mit schlechten Netzen diese Energieversorgung gar nicht sicherstellen können. Und eigentlich spreche viel dafür, eine dezentrale erneuerbare Stromerzeugung mehr zu fördern, aber da ist halt auch oft wenig politische Präferenz. Also wir reden oft von Ländern, wo es ein staatlicher Energieerzeuger ist, der diese großen Kraftwerke hat und da ja auch durchaus Renten fließen und dann eine Präferenz ist, vielleicht noch ein neues Kohlekraftwerk hinzustellen und das weiterzufahren, als auf dezentrale erneuerbaren Erzeugung zu gehen. Also das ist so eine Gemengelage, die nicht nur ökonomisch ist, sondern auch so politökonomisch und institutionell, und die aufgebrochen werden müsste.
Hallo und herzlich willkommen zu Petajoule, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Mein Name ist Frederik Schäfer. Heute beschäftigen wir uns mit der Kohle und dem steinigen weltweiten Kohleausstieg. Bei uns in Österreich wird Kohle fast ausschließlich nur noch in der Industrie, vor allem als Reduktionsmittel in der Stahlerzeugung, eingesetzt. Kohleverstromung findet hierzulande nicht mehr statt. Das letzte Kohlekraftwerk Mellach wurde 2020 vom Netz genommen. Aber es gibt ja bekanntlich noch eine Welt außerhalb Österreichs und dort wird in diversen Ländern die Kohle noch massiv genutzt, vor allem auch in der Stromerzeugung. Warum ist das nun für uns auch wichtig? Weil die Kohle der klimaschädlichste fossile Brennstoff ist. Rund 40% der energiebedingten globalen CO2-Emissionen stammen aus der Verbrennung von Kohle. Ohne einen weltweiten Kohleausstieg sind die Klimaziele nicht zu halten und trotz aller Ausstiegspläne hält sich die Kohle hartnäckig. Weltweit stagniert der Verbrauch auf Rekordniveau, von einer echten Trendwende sind wir noch entfernt. 2023, 2024, auch 2025 wurden und werden Rekordwerte zwischen 8,5 und 9 Milliarden Tonnen Kohleverbrauch pro Jahr verzeichnet. Auch die Stromerzeugung aus Kohle erreicht in diesen Jahren einen Allzeithoch von fast 11.000 Terawattstunden jährlich. Das ist nach wie vor mehr als ein Drittel der globalen Stromproduktion. Dieser Anteil wird zwar von Jahr zu Jahr weniger und die Erneuerbaren legen gegenüber Kohle deutlich zu, aber ein Ende der Kohlenutzung ist noch nicht in Sicht. Vielmehr sind zusätzlich zu den rund 2500 Kohlekraftwerken mit mehr als 2000 Gigawatt installierter Leistung noch hunderte Anlagen in Bau oder in Planung. Klimakiller Kohle, wann geht es ihr endlich an den Kragen? Ob das vor allem die Chinesen entscheiden, besprechen wir heute. Aber nicht nur das, auch Indien, Indonesien, Polen und andere Kohlestaaten stehen auf dem Plan, quasi ein Kohlerundumschlag. Und dafür habe ich eine absolute Expertin für diese Materie bzw. dieses Material eingeladen, Franziska Holz, Professorin für Energiewirtschaft und internationale Rohstoffmärkte am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Hallo Franziska.
Hallo Frederik, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Franziska, magst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu Beginn einmal vorstellen?
Ja, ich bin seit etwas über 20 Jahren am DIW Berlin, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, in der Energieabteilung dort und beschäftige mich mit internationalen fossilen Märkten, also neben Kohle auch Erdgas. Ich habe mich viel mit Erdgasversorgungssicherheit beschäftigt, gerade auch in den vergangenen Jahren. Auch ein bisschen mit Öl oder jetzt mit Wasserstoff. Von der Forschungsseite her beschäftige ich mich vor allem mit der Modellierung dieser Märkte. Da sind spannende industrieökonomische Fragen, aber auch Fragen, wie diese Märkte mit Klimapolitik interagieren, also wie sie auf Klimapolitik reagieren, aber auch wie Klimapolitik auf diese Märkte wirkt. Und Kohle war tatsächlich immer so ein Thema, wo man dachte, noch ein paar Jahre interessant und dann wird es doch aber sicher weniger. Und das ist aber immer noch nicht der Fall, obwohl ich das jetzt schon seit gut 20 Jahren mache.
Okay, vielen Dank. Lass uns mit einem Überblick starten. Wenn wir über Kohle sprechen, ist das ja ein Sammelbegriff. Es gibt Braunkohle und Steinkohle, also unterschiedliche Typen. Und bei der höherwertigen Steinkohle unterscheidet man vor allem zwischen Kraftwerkskohle und Kokskohle, die in der Stahlindustrie verwendet wird. Kannst du kurz erklären, worin die Unterschiede liegen und welche dieser Kohleformen heute weltweit noch besonders relevant sind?
Ja, genau. Also ich muss dazu sagen, ich bin Volkswirtin, deswegen das geologische Detail kann ich da auch nicht erklären. Für mich ist wichtig, dass diese Kohlearten einen unterschiedlichen Energiegehalt haben. Und das heißt, dass pro Kilogramm oder pro Tonne von diesen Energieträger mehr oder weniger Kohlenstoff drin ist, also ein mehr oder weniger hoher Energiegehalt. Braunkohle hat den niedrigsten Energiegehalt, hat deswegen, weil da nicht nur Kohlenstoff drin ist, sondern zum Beispiel auch Wasser, pro Tonne weniger Energie und ist schlechter zu, oder es lohnt sich nicht, das zu transportieren. Der Braunkohle wird also in der Regel direkt dort, wo es aus dem Bergwerk kommt, aus dem Tagebau kommt, auch im Kraftwerk verwendet. Und Steinkohle, die hat einen deutlich höheren Energiegehalt und wird deswegen auch über weitere Distanzen durchaus transportiert, weil sich das einfach lohnt pro Tonne. Da ist der Energiegehalt hoch genug. Und du hast ja schon richtig gesagt, es gibt da immer noch eine große Unterscheidung zwischen bei Steinkohlearten. Es gibt Steinkohlearten mit einem relativ niedrigen Energiegehalt, die würde man dann eher im Kraftwerk verbrennen, und die mit einem höheren Energiegehalt würde man eher in der Stahlerzeugung verwenden, eben weil man da den Kohlenstoff auch braucht, um aus Eisen Stahl zu machen.
Danke. Nun die Frage an die Volkswirtin. Wie ist der globale Kohlemarkt denn organisiert, beziehungsweise lässt sich überhaupt von einem globalen Markt sprechen oder sind es eher Regionalmärkte?
Das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Ich würde schon von einem globalen Markt irgendwie sprechen, aber wir haben schon auch regionale Unterscheidungen. Wir haben traditionell immer von einem atlantischen und einem pazifischen Markt gesprochen, gerade bei dieser Kraftwerkskohle, auch Kesselkohle genannt, weil die Transportdistanzen, wenn man jetzt von Australien nach Europa zum Beispiel transportieren würde, doch zu weit sind, um das, dass sich das lohnen würde. Aber gerade bei der Kokskohle, bei der Kohle für die Stahlerzeugung, können wir schon von einem globalen Markt reden, einfach weil es auch relativ wenige Anbieter gibt. Und das wird dann auch zum Beispiel aus Australien in die ganze Welt geschickt. Aber dieser internationale Handel ist nur ein relativ kleiner Teil, gerade bei der Kesselkohle. Das sind eher so um die 15% des gesamten Kohleverbrauchs. Sehr viel Kohle wird einfach direkt dort, wo sie aus dem Boden geholt wird, auch verbraucht, also insbesondere in Kraftwerken verbraucht, nämlich in China und in Indien. Das sind einfach die großen, sowohl die großen Produzenten als auch die großen Verbraucher von Kohle.
Mhm. Auf die beiden Länder will ich auch gerne dann gleich genauer eingehen. Vielleicht noch kurz zuvor, weltweit existieren über 1 Billion Tonnen an förderbaren Kohlereserven. Rein rechnerisch würde das, wenn wir beim aktuellen Verbrauch blieben, für mehr als ein weiteres Jahrhundert reichen. Aber natürlich, wenn wir es ernst meinen mit den Klimazielen, darf ein Großteil davon nicht verbrannt werden. Welche Rolle spielt diese physische Verfügbarkeit? Macht sie den Ausstieg grundsätzlich noch schwerer?
Auf jeden Fall. Ich sehe das auf jeden Fall so, dass gerade auch in ärmeren Ländern, wozu ich auch immer noch Indien zum Beispiel zählen würde, aber auch für andere Entwicklungsländer besteht immer diese Option, auf billige einheimische Kohle zu gehen. Und das ist eine große Herausforderung, diese Länder davon zu überzeugen, das nicht zu tun. Du hast jetzt gerade schon gesagt, es gibt sehr viel bekannte Vorkommen von Kohle, aber zusätzlich müssen wir davon ausgehen, dass es sehr viel nicht bekannte Vorkommen gibt, weil Kohle kann man quasi überall in der Welt fördern. Und weil man das weiß, wird das sehr wenig exploriert. Also geologische Exploration ist teuer, das macht man nur, wenn man wirklich einen Tagebau irgendwo aufmachen möchte. Und deswegen können wir davon ausgehen, es gibt viel mehr Kohle als die wir jetzt schon kennen, die Reserven. Das heißt, diese Option besteht immer für Länder, für Energieerzeuger auf Kohle zu setzen. Und wir müssen sie davon überzeugen, die nicht zu nutzen.
Mhm. Gut, und das wesentliche Kohleland schon seit vielen Jahren ist China. China produziert und verbraucht mehr Kohle als der Rest der Welt zusammen, sogar deutlich, fast 5 Milliarden Tonnen jährlich. Der Energiesektor in China hängt nach wie vor stark an der Kohle. Ein Drittel der weltweit verbrauchten Kohle wird allein in Kraftwerken in China verbrannt. Und der chinesische Strommix setzt sich nach wie vor zu mehr als 50% aus Kohle zusammen. Und allein 2024 wurde mit dem Bau von 9 Kohlekraftwerken mit einer Gesamtkapazität von fast 100 Gigawatt begonnen. Nun taucht auch in Chinas neuem 5-Jahres-Plan oder in dem Entwurf dazu erstmals das Stichwort Peak Coal auf. Ist das tatsächlich ein Wendepunkt oder eher ein semantischer Fortschritt?
Ja, tatsächlich hört man Peak Coal schon seit einigen Jahren immer mal wieder. Ich war 2015 mal in China, da redete man auch über Peak Coal. Und ich glaube das erst, wenn ich sehe, weil wir dann am Ende doch immer wieder gesehen haben, dass in China der Kohleverbrauch vor allen Dingen sehr, sehr stark von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängt. Das heißt, wir hatten schon mal auch einen Einbruch, einen relativen Einbruch in der Kohle, ja sowohl im Kraftwerksausbau auch als im Kohleverbrauch während Corona in China. Als dann aber nach Corona das Wirtschaftswachstum wieder angezogen hat, ist sofort der Kraftwerkspark ausgebaut worden, ist sofort wieder mehr Kohle verbraucht worden. Dort steigt ja auch der Energieverbrauch insgesamt noch sehr stark und davon, und der wird halt nicht nur durch Erneuerbare gedeckt, dieser Anstieg des Energieverbrauchs, sondern auch durch Kohle. Deswegen, ich bin da immer noch skeptisch. Peak Coal hängt da schon seit einer Weile in der Luft. Eigentlich haben die Chinesen ja auch ein Klimaneutralitätsziel für 2060. Also eigentlich bräuchten sie einen Pfad wirklich auch runter im Kohleverbrauch. Ja, ich denke auch, dass er kommen muss, aber ich sehe ihn noch nicht für dieses Jahrzehnt, ehrlich gesagt.
Mhm. In welchem Verhältnis stehen denn in China Energiesicherheit und Wirtschaftlichkeit mit Blick auf Kohle? Weil es gibt ja doch einige Kohlekraftwerke, die nicht annähernd ausgelastet werden. Die werden ja auch deutlich subventioniert. Wie würdest du das einschätzen?
Na, ich glaube, Energiesicherheit ist wirklich ein ganz wesentlicher Treiber, weil Wirtschaftlichkeit ist es nicht. Die Kraftwerke, die werden vor allen Dingen genutzt, um sicherzustellen, dass es zu jedem Zeitpunkt Strom gibt. Ja, da wird ja auch viel erneuerbar rausgebaut und das, was wir in Europa vielleicht eher durch Gaskraftwerke an Flexibilität bringen, das bringen die in China eher durch Kohle. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist aber auch tatsächlich einfach eine Grundlast Stromerzeugung in vielen Regionen. Und dann noch eine Industriestromerzeugung, die enorm wichtig ist dort. Und in China gibt es ja einfach in sehr vielen Bereichen nicht so eine richtig bindende Budgetbeschränkung. Das heißt, die Wirtschaftlichkeit spielt da keine Rolle. Das wird in der Regel, gerade auch in den Regionen, wird sich für Kohle entschieden, um Energiesicherheit zu gewährleisten, um zu vermeiden, dass es Blackouts gibt. Und das kann man dort halt einfach finanzieren.
Mhm. Einen intensiven Einblick in die chinesische Energiepolitik bietet übrigens auch unsere Podcast-Folge Industriepolitik mit Langzeitplan, was Chinas Energiewende für Europa bedeutet, die wir am 11. November 2025 veröffentlicht haben. Darüber könnten wir jetzt noch deutlich länger sprechen, aber ich würde gern gleich auch auf den zweiten asiatischen Riesenstaat mit Riesenkohleverbrauch zu sprechen kommen, weil wir das hierzulande weniger tun meist, und zwar Indien. Indien ist mit 1,3 Milliarden Tonnen der zweitgrößte Kohleverbraucher. Rund 3/4 der Stromerzeugung basieren auf Kohle. Auch in Indien wachsen die Erneuerbaren durchaus schnell, aber nicht annähernd schnell genug, um mit dem Energiehunger dieses auch eher rasant wachsenden Landes, was die Bevölkerungszahl angeht, mitzuhalten. Würdest du sagen, ist Indien grundsätzlich auf einem ähnlichen Pfad wie China, nur alles so etwas langsamer, heterogener, vielleicht so ein bisschen weniger, ich weiß nicht, gigantomanisch, oder ist das strukturell unterschiedlich?
Ich würde sagen, es ist strukturell unterschiedlich. Es ist ja auch gigantisch, ehrlich gesagt. 1,3 Milliarden Tonnen, das ist wirklich sehr, sehr viel. Es ist eine ganz andere politische Ökonomie. Da steht zwar Wirtschaftlichkeit auch ein Stück weit im Blick, mehr als in China. Aber es ist halt auch ein Land mit sehr, sehr großen einheimischen Kohlereserven. Und dort ist Kohle auch ein ganz starkes Mittel, um ja staatlich quasi Arbeitsplätze bereitzustellen. Also dort wird Kohle überwiegend im staatlichen Verbund gefördert. Auch die Kohlekraftwerke gehören da überwiegend in dieses selbe Verbundunternehmen. Also das ist so eine Art staatliche, fast schon Arbeits- und Wirtschaftswachstumsbeschaffungsmaßnahme, noch mehr als es das in China ist. Und wir sehen außerdem da noch einen starken Konflikt zwischen zentraler Energieerzeugung in großen Kraftwerken gegenüber dezentraler Energieerzeugung. Also in Indien gibt es ja eigentlich immer noch auch Regionen, die einen Elektrifizierungsbedarf haben und wo gerade auch diese Konflikt oder diese Konkurrenz zwischen zentraler und dezentraler Energieerzeugung auch gelöst werden kann oder nochmal aufkommt. Und da ist von der Zentralregierung ein ganz starker Wunsch, das überwiegend über zentrale Kohleerzeugung zu machen. Und weniger, als man das denken würde, angesichts des erneuerbaren Potenzials, so ein Wunsch Richtung Erneuerbare zu gehen. Und so, dass wir da bei der Kohle ein ganz starkes Beharrungspotenzial haben, was also wirklich auch weniger von so einem Innovationstrieb getrieben ist, als es in China die Erneuerbaren sehen. Mhm. Also ich bin da deutlich skeptischer als noch in China, ne, was die indische Kohle angeht, weil da sehen wir einfach immer noch ein ganz starkes Wachstum in den letzten Jahren und weniger diese langsame Seitwärtsbewegung wie in China jetzt in den letzten Jahren.
und ich glaube auch in der Rhetorik der Zentralregierung irgendwie abzulesen, dass man sich da von außen nicht reinreden lassen wolle, wie man mit der heimischen Kohle umgeht.
Absolut, absolut. Und dann ist es ja auch ein Land, was noch sehr stark an diesen ja mittlerweile sehr autoritären Premierminister hängt und eine starke Oligarchenstruktur drumherum hat, die nicht nur einheimisch auch zusätzlich noch Kohle fördern, zusätzlich zum staatlichen Coal India Limited Verbund, sondern auch noch ins Ausland gehen. Also diese bekannten neuen Kohleminen in Australien wurden von indischen Oligarchen eröffnet, die da noch neue Kohlepotenziale erschließen. Das ist schon bemerkenswert.
Ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Beim Kohleausstieg geht es nicht nur um günstigere Alternativen, denn schließlich hängen Millionen Arbeitsplätze und ganze große Industrien, gerade in einigen Schwellen- und Entwicklungsländern, an der Kohle. Ich habe mal gelesen, dass allein in Indien bis zu 15 Millionen Arbeitsplätze direkt oder indirekt mit der Kohle verbunden sind. Und dann ist es häufig noch ein regionales Phänomen in den einzelnen Ländern, nicht wahr?
Absolut, absolut. Wir reden auch dort nicht nur bei uns in Deutschland, das ist ja auch immer so ein Thema, über Kohleregionen, die da wirklich auch ja so ein bisschen kulturell damit behaftet sind. Das ist auch in Entwicklungsländern der Fall. Was aber dort dazukommt, noch in einem größeren Ausmaß, glaube ich, als in westlichen Ländern, ist, dass das gleichzeitig natürlich zu extrem starken Umweltproblemen führt. Also nicht nur ein Klimaproblem ist, sondern sowohl die Kohleförderung als auch der Kohleverbrauch, die Kohleverbrennung, zu extrem starken Umweltproblemen führt, zu Ascheruß, Feinstaubbelastung, Quecksilberbelastung etc. Also eigentlich leiden diese Regionen de facto mehr, als dass sie davon profitieren. Das wird aber relativ wenig noch thematisiert. Also wir hören das natürlich in China immer wieder. Das ist mit ein Grund, warum Kohlekraftwerke aus urbanen Zentren rausgedrängt wurden und dort eher durch Gas ersetzt wurden. Aber Kohle, China hat ja nicht nur urbane Zentren und Städte, sondern in China wird halt Kohle außerhalb der Städte extrem viel verbrannt. Mhm.
China und Indien produzieren und verbrauchen Kohle in großen Mengen. Du sagtest schon anfänglich, ein Großteil der Kohle wird jeweils eigentlich im Inland verbraucht. In den beiden Ländern ist es der Fall. Andere Länder bauen die Kohle vorrangig als Exportgut ab. Indonesien zum Beispiel exportiert zurzeit mehr als 500 Millionen Tonnen Kohle jährlich, mehr als jedes andere Land. Gleichzeitig hat das Land eine sogenannte Just Energy Transition Partnership, also eine mit internationalen Geldern unterlegte Partnerschaft für den Ausstieg aus der Kohle oder die Transformation, unterschrieben. Wie passt das zusammen?
Na, Indonesien verbraucht ja auch selber einen Großteil seiner Kohle, ehrlich gesagt. Also es hat auch dort noch einen hohen Anteil an der Stromerzeugung, über 40%, wenn ich es richtig erinnere. Deswegen passt das schon ganz gut, dass die sich an so einer Just Energy Transition Partnership beteiligen. Denn was will so eine Energy Transition Partnership machen? Sie will ihr Ländern helfen, ihr eigenes Energiesystem umweltfreundlicher zu gestalten und gleichzeitig natürlich idealerweise auch die Energieproduktion, also im Sinne von die Förderung von Kohle, vielleicht auch von Gas, zu reduzieren, auch wenn das exportiert wird. Diese Just Energy Transition Partnerships, die sind sehr ambitioniert, also die wollen Geld geben aus den westlichen Ländern an Entwicklungsländer, die ihre Energiesysteme und ihre Energieförderung verbessern wollen oder klimafreundlicher gestalten wollen. Aber die zeigen auch, wie komplex diese gesamte Frage ist. Ne? Also wenn ein Land wie Indonesien seine eigene Kohleverbrauch und seine eigene Kohleförderung reduzieren will, da stellen sich ja im Detail ganz viele einzelne Fragen. Wenn zum Beispiel Kohlekraftwerke ersetzt werden sollen durch erneuerbare Erzeugungsanlagen, dann müssen diese Erzeugungsanlagen irgendwie gebaut werden, vielleicht gefördert werden. Das könnte die JETP machen. Das ist die Abkürzung für Just Energy Transition Partnership. Dann muss aber auch das Land in der Lage sein, Genehmigungen für solche Erzeugungsanlagen zu erstellen. Das ist in Entwicklungsländern schwieriger, als man sich das vorstellt. Das ist ja bei uns schon manchmal sehr schwierig. Dann muss man Möglichkeiten finden, die in den Minen, den Kohleminen bisher Beschäftigten und auch die in den Kohlekraftwerken bisher Beschäftigten Arbeiter mit neuen Arbeitsplätzen zu versorgen. Vielleicht für die Gemeinschaften, für die Dörfer, die es dort in der Gegend schon gibt, andere Einnahmequellen als die bisherige Kohleindustrie finden. Und für diese einzelnen Aufgaben versucht so eine JetP konkrete Projekte anzustoßen und idealerweise irgendwie auch zu finanzieren. Und da hat sich jetzt in den letzten Jahren, das läuft ja noch nicht sehr lange, dass solche JetPs laufen, erst seit 3, 4, 5 Jahren, gezeigt, dass das im Detail tatsächlich auch komplex ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir sowas anfangen, weil letztendlich diese Art der detaillierten Transformationsaufgabe sich uns überall stellt. Und es ist wichtig, dass wir besser verstehen, was bedeutet das, wenn wir sagen, weniger Kohle nutzen, weniger Kohle fördern. Aber es zeigt sich, dass es auch eben aufgrund dieser Komplexität langsamer ist, als wir uns das alle erhofft hatten.
So auf die Rolle der, ich sag mal, globalen Finanzarchitektur und so weiter, würde ich gerne gleich nochmal eingehen, aber lass uns vielleicht kurz nochmal einen Schritt zurück machen und weiter mit diesem globalen Überblick gehen sozusagen. Wir haben kurz über China, Indien, Indonesien gesprochen. Wie schaut's bei den weiteren Hauptkohleländern, Kohleexportländern, ich würde jetzt mal Australien, Russland, Kolumbien, vielleicht auch Südafrika nennen aus. Vielleicht kannst du kurz zu diesen Ländern auch noch etwas sagen.
Ja, ganz unterschiedliche Länder. Ne? Australien zum Beispiel ist eins, in das ich in den letzten Jahren ein bisschen mehr geschaut habe, weil da auch einige ursprünglich deutsche Kollegen sind, die versuchen, Australien bei seinem eigenen Kohleausstieg zu unterstützen. Australien hat sowohl eigene Braunkohlevorkommen, die sie selber für die Stromerzeugung nutzen und dann nach und nach aussteigen, als auch gewaltige Vorkommen an Steinkohle, die sowohl für Kesselkohle als auch für Kokskohle verwendet werden. Und Australien macht immer noch neue Minen auf, zumindest bis vor kurzem. Jetzt aktuell ist es eine sozialdemokratische Regierung, da ist das nicht mehr so ganz so en vogue, aber bis vor 1,5, 2 Jahren gab es immer wieder neue Projekte. Und das ist ein sehr, sehr großer Exporteur einfach von Kohle geworden, neben den Exporten von Erdgas, die ja auch eine ganz große Rolle in Australien spielen. Also einfach ein ganz stark ressourcenabhängiges Land, obwohl wir das gar nicht so, wir haben das immer als westliches Land im Blick und ich finde, das ist ein ganz klassischer Petrostaat, wie man das nennen würde. Ähnlich ist es natürlich absolut in Russland, also ähnlich im Sinne von ganz stark abhängig von fossilen Ressourcen, natürlich ein anderes politisches Regime. Da hatten wir Kohle ja gar nicht so im Blick, aber Russland hat neben der Gas- und Ölabhängigkeit, die es mit Europa geschaffen hatte vor dem Krieg mit der Ukraine, auch versucht, eine ganz starke Kohleabhängigkeit mit Europa zu schaffen. Also seit Mitte der 2010er Jahren wurden die Kohleexporte aus Russland in Richtung Europa massiv gesteigert. Es gab einen massiven Ausbau der Kohleexportinfrastruktur, also sprich sowohl der Tagebaue als auch der Schieneninfrastruktur in Richtung Europa. Kohle war aber der allererste Energieträger, der durch Sanktionen durch die EU verboten wurde, gleich im April 2022 oder sogar im März vielleicht, so dass wir tatsächlich in Europa keine Kohle mehr aus Russland importieren, obwohl wir vorher, ich kann mich an genaue Zahlen nicht erinnern, aber fast 200 Millionen Tonnen Kohle importiert hatten aus Russland. Das geht jetzt nach Asien. Russland verbraucht ja selber gar nicht so viel einheimische Kohle, sondern verbraucht eher Gas in seiner Stromerzeugung, ein bisschen auch Kohle. Aber ist ein sehr, sehr großer Kohleproduzent und auch dort wirklich mit massiven Umweltproblemen behaftet. Bis 2022 konnten wir da noch viel mit Umweltaktivisten sprechen, das geht aber leider seitdem überhaupt nicht mehr.
Welche asiatischen Staaten importieren die russische Kohle vor allem?
Ja, zum einen so die üblichen Verdächtigen, China, Indien, aber auch durchaus so Korea oder die Türkei ist auch ein wichtiger Importeur von russischer Kohle. Ja, dann haben wir Kolumbien noch, ne?
Kolumbien, ja.
Genau, in Deutschland reden wir durchaus von Blutkohle aus Kolumbien, weil in Kolumbien in einigen Regionen diese Kohle gefördert wird, wo sehr viel einheimische indigene Bevölkerung vertrieben wurde. Und das ist extrem konfliktreich. Die Kohlekonzerne, die oft internationale Konzerne sind, vertreiben die indigene Bevölkerung mit sehr brutalen Methoden. Da gibt es immer wieder Tote bei Aktivisten, also jedes Jahr, die sich gegen den Raubbau an der Natur dort durch die riesigen Tagebaue wenden. Das ist ein ganz problematisches Thema. Kolumbien nutzt die Kohle selber gar nicht, exportiert sie vollständig. Das ist alles Kesselkohle, die traditionell viel nach Europa ging. mit der Corona-Pandemie und dann dem ja durchaus beschleunigten Kohleausstieg in Europa seitdem hatte Kolumbien so ein bisschen seinen traditionellen Absatzmarkt verloren. Da wurden teilweise sogar Minen geschlossen. Da hatte man gedacht, jetzt ist das Land näher an dem Ausstieg aus seinen Kohleexporten als vorher. Das hat sich aber wieder umgedreht. Also kolumbianische Kohle findet auch wieder seine Märkte, auch teilweise in Asien. Und das ist immer noch eine große Herausforderung dort, dass man diese gesellschaftlichen Konflikte auch rund um die Kohleerzeugung dort lösen muss.
Das ist diese Halbinsel La Guajira an der Grenze zu Venezuela, glaube ich, ne, wo die grundsätzlich sehr, sehr arm ist, wahrscheinlich einer der ärmsten Landesteile, wie du sagst, hoher Anteil indigener Bevölkerung und massiv abhängig von der Kohle. Man liest immer mal wieder, dass sie auch in Erneuerbare irgendwie Potenziale haben, Geothermie und so weiter, noch ist Kohle King.
Ja, aber wirklich als Exportprojekt und von dem die einheimische Bevölkerung jetzt gar nicht so viel profitiert. Die einheimische Stromerzeugung wird ausschließlich aus Erneuerbaren gemacht. Es ist wirklich wie mit der Ölförderung in vielen afrikanischen Ländern. Es ist ein Exportgut, von dem die einheimische Bevölkerung nichts hat. Was natürlich diesen Konflikt nochmal umso mehr anheizt. Ne?
Anders in Südafrika, dort ist die Kohleverstromung nach wie vor Standard, auch wenn die Kohlekraftwerke alt und marode sind und der staatliche Stromunternehmen Eskom von einem Skandal in den nächsten schlittert. Wie ist die Lage in Südafrika?
Die Lage ist unübersichtlich und man versteht gar nicht, wie das sein kann, dass man wirklich trotz enormer und umfangreicher Ressourcen permanenten, sich wiederholenden Blackouts dort zu kämpfen hat. Das ist wirklich verrückt. Also ja, sie haben einen sehr alten Kraftwerkspark, reden seit vielen, vielen Jahren davon, statt Kohlekraftwerken Atomkraftwerke aufzubauen, was natürlich sehr teuer ist. Es ist trotz allem ja auch noch ein Entwicklungsland und hat dieses Kapital gar nicht. Es gab schon immer so eine Zweiteilung trotz allem im Kohlesektor, dass die gute Kohle, die wirklich kohlenstoffhaltige, energieintensive Kohle eher exportiert wurde. Und eher so die schlechte Kohle, die mit den Steinen drin, hat man uns mal gesagt, in die einheimischen Kraftwerke geht. Aber das ist nicht der Grund für diese permanenten Blackouts, sondern das ist wirklich ein alter Kraftwerkspark und viel Missmanagement. Und gerade dieses Missmanagement ist, glaube ich, auch ein Grund, dass wir da wenig an einer echten Strategie sehen, aus der Kohle auszusteigen. Es gibt ein bisschen erneuerbaren Ausbau, aber das ist relativ gering und da ist wirklich ein großer Bedarf, jetzt mal eine vernünftige Mittel- und Langfriststrategie zu entwickeln, die idealerweise natürlich auch klimafreundlich ist. Auch Südafrika hat ein JETP, ein Just Energy Transition Partnership, und stößt sich halt auch in diesen Detailfragen. Dann geht es wirklich um konkrete erneuerbaren Kraftparks, Windparks und so, die dann versucht werden zu fördern. Es ist sehr, sehr langsam und zäh dort, der Prozess.
Blicken wir vielleicht nun mal auf die Industrieländer, die sich schon von der Kohle verabschiedet haben, beziehungsweise das gerade tun. Beginnen wir mal mit den USA. 2008 machte die Kohle noch rund 50% des Strommixes aus. In seiner ersten Präsidentschaft hat sich Trump noch mit den Kohlearbeitern ablichten lassen und quasi die Kohle gepriesen. Jetzt erhält die Kohle unter Trump 2 zwar auch wieder etwas Policy Support, aber kann man sagen, der Markt beziehungsweise das günstige Fracking-Gas hat die Kohle besiegt?
Absolut, absolut. Das ist wirklich eine wirtschaftliche Entwicklung, die dort die Kohle aus dem Stromsektor nach und nach verdrängt. Ja, dass wir nicht mehr die USA mit als größten Kohleverbraucher nennen, das ist eine sehr, sehr neue Entwicklung. Das war vor 20 Jahren war es der größte Kohleverbraucher in der Welt und hat halt auch dieses Charakteristikum, dass dort die einheimische Kohle verbraucht wird. Über 95% der geförderten Kohle dort werden gleich direkt dort in Kraftwerken verbrannt. Und dieser massive Rückgang, also wirklich eine Verringerung um die Hälfte seit 20 Jahren, das ist ausschließlich zwei Faktoren zuzuschreiben. Das ist zum einen dieses extrem billige Fracking-Gas und das ist zum anderen aber auch die immer günstiger werdenden Erneuerbaren. Also das sind auch ein ganz starker Anstieg in der Stromerzeugung durch Erneuerbare zu sehen. Was auch immer das jetzt unter dieser Trump-Präsidentschaft bringen wird. Aber ich glaube auch, dass dieser Rückgang der Kohle dort nicht mehr aufzuhalten ist. Kohle in den USA zu fördern ist teurer als das in China oder Indien zu tun. Und die Kraftwerke sind einfach extrem alt. Also da war einfach jetzt auch in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren ein Bedarf, Kraftwerke zu ersetzen. Und dann hat man sich halt in der Frage, macht man jetzt ein neues Kohlekraftwerk oder ein neues Gaskraftwerk, eher für Gas entschieden, weil das einfach günstiger war. Das heißt, da ist auch nicht absehbar, dass man nochmal irgendwann zurück zur Kohle geht, selbst unter so einem, ja, politischen Regime der Klimaleugnung, ist das nicht absehbar. Und das ist wirklich eine phänomenale Entwicklung gewesen. Sehr, sehr große Mengen, die da jetzt raus sind aus dem globalen Kohleverbrauch. Und interessanterweise, es gab mal die Idee, die USA könnten dann vielleicht diese ganze Kohle, die sie ja erstmal fördern, exportieren. Das hat sich halt auch gar nicht materialisiert. Das hat auch Trump nicht geschafft. Er hatte das kurz versucht, die Westküstenhäfen zu öffnen für Exporte Richtung Asien, wo der große Energiehunger ist. Aber das hat sich nie materialisiert und das ist jetzt auch in den Diskussionen vom Tisch. Hm.
Vom Tisch ist die Kohle auch in Großbritannien. Das Mutterland der Kohle oder der Industrialisierung, deren hauptsächlicher Treiber ja die Kohle war oder Motor. 2024 hat Großbritannien nach mehr als 140 Jahren die Kohleverstromung eingestellt. Das letzte britische Kohlekraftwerk Ratcliffe-on-Soar, wenn man das so ausspricht, wurde geschlossen. Wie hat Großbritannien das geschafft, was anderen Kohlenationen so schwerfällt?
Ja, Großbritannien ist ja auch ein Land, was viel Öl und Gas fördert. Gerade auch in der Phase, als die Kohle zunehmend sehr teuer wurde, in den 70er, 80er Jahren seine Öl- und Gasproduktion hochgefahren hatte noch. Und Großbritannien hat auf Erdgas gesetzt. Also ein Großteil der Stromerzeugung und auch der Wärmeerzeugung ist auf Gas erstmal umgestellt worden. Das haben andere Länder anders gemacht. Also wir in Deutschland zum Beispiel, als unser einheimische Kohle zu teuer wurde, haben dann auf Importkohle gesetzt. Das hat Großbritannien nicht so sehr gemacht. Jetzt muss es dafür aber auf Gasimporte zum Teil setzen. Aber dass trotzdem ja, wirklich auch diese symbolische Schließung von den letzten Kohlekraftwerken gemacht wurde in den letzten Jahren, das lag auch an einem ganz starken politischen Willen. Also gerade auch die Regierung von Boris Johnson, die ja dann die Klimakonferenz in Glasgow gehostet hat, wollte ja also mit gutem Beispiel vorangehen. Und das ist schon auch bemerkenswert, weil das natürlich billige Importkohle hätte man durchaus weiterhin nutzen können und hätte da auch noch weiter Kraftwerke mitlaufen lassen können. Aber man hat sich dagegen entschieden, einfach um auch zu zeigen, es geht und das funktioniert ja auch. Also sie haben gar kein Energiesicherheitsproblem. Das funktioniert sehr gut ohne Kohle.
Auch wenn die rechten Parteien auch in Großbritannien teilweise dagegen Thema, Stimmung ja. machen, ja? Ja, je nachdem, ja. Die aktuellen Strompreise so ausschauen.
Es gibt auch immer wieder Diskussionen, dass man nicht die eine oder andere Mine wieder aufmacht, was ja wirklich verrückt ist, nachdem das in den 80er Jahren so lebhaft diskutiert wurde und dann auch medienwirksam geschlossen wurde. Ja.
Du hast jetzt Deutschland gerade schon genannt, es wird nach wie vor Kohle importiert. Grundsätzlich ist der Ausstieg in Deutschland aus der Kohleverstromung bis 2038 beschlossen. Der Anteil der Kohle an der inländischen Stromproduktion sinkt auch, aber er liegt immer noch bei 2024 22,5%. Das ist relativ viel. Würdest du grundsätzlich sagen, dass der deutsche Ausstieg auf Kurs ist? Und vielleicht noch darüber hinaus, haben sich diese hohen Milliardeninvestitionen in den Strukturwandel der Kohleregion bezahlt gemacht, kann man das sagen?
Also bei Deutschland ist die Frage ja so ein bisschen zweigeteilt. Wir verwenden zum einen einheimische Braunkohle, die hier gefördert wird. Also da ist so eine Frage der eigenen Förderung, aus der wir auch aussteigen müssen, und der Braunkohlenutzung in Kraftwerken. Und zum anderen importieren wir Steinkohle und diese Kraftwerke sollen auch geschlossen werden. Und für beides gibt es dieses einheitliche Enddatum 2038, aber es gibt quasi Ausstiegspfade zwischendurch. Also einzelne Kraftwerke werden auch in der Zwischenzeit geschlossen. Und im Rheinland will man da auch insgesamt auch den Tagebau früher schließen als 2038 in der Lausitz. Also wir haben da diese Zweiteilung Steinkohle, Braunkohle und Förderung, Kraftwerksnutzung. Also insgesamt sind wir auf dem Pfad, den wir mit der Kohlekommission und dann den nachfolgenden Gesetzen 2019 beschlossen haben. Das auf jeden Fall. Und ich sag mal, da ist jetzt auch leider wenig Momentum, das nochmal ein bisschen zu beschleunigen. Das gab es in den letzten Jahren durchaus die Idee. Wie gesagt, im Rheinland hat man den Kohleausstieg ein bisschen vorgezogen. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Pfad, zumindest dieses 2038-Ziel zu erfüllen. Man hat gemerkt, dass gerade auch, was dann der Ausstieg aus der Förderung angeht, da ja so ein bisschen Herausforderungen sind, um eben die Region mitzunehmen. Was wir vorhin schon sagten, es gibt so eine Kultur, so ein Bergmannstraditionen, die ganz schwer sind loszulassen, und die Regionen hängen gar nicht mal so sehr wirtschaftlich oder mit Arbeitsplätzen von diesem Sektor ab, sondern man muss ihnen irgendwie das schmackhaft machen, dass sie ihre Kultur verändern. Und das hat man in Deutschland halt mit diesen hohen Milliardeninvestitionen, insgesamt 40 Milliarden an Strukturmitteln, jetzt versucht. Ich glaube, es ist viel zu früh, um das so richtig abschließend zu bewerten, weil wir ja auch noch mittendrin sind, im Sinne von, wir nutzen noch die Kohle und wir haben noch gar nicht überall so richtigen großen Strukturwandel schon zu sehen. Aber im Moment sind das Regionen, die keine sehr hohe Arbeitslosigkeit haben. Das war ja die große Befürchtung, dass wir da eine Massenarbeitslosigkeit sehen, wenn da viele Fachkräfte womöglich entlassen werden. Das ist nicht der Fall. Aber es ist ein bisschen unklar, ob das tatsächlich daran liegt, dass diese Milliarden-Strukturwandel-Investitionen die richtigen Leute angesprochen hat, die richtigen Sektoren angesprochen hat. Denn was haben diese Milliarden gemacht? Die wurden genutzt, um Forschungsinstitute aufzubauen, um Verkehrs- und Telekommunikationsinfrastruktur aufzubauen, also mehr Schienenwege, mehr Straßen, mehr Glasfasersubventionen. Die wurden aber auch genutzt, um, ich sag mal, Projekte für sozialen Zusammenhalt zu fördern, Vereine vor Ort zu fördern und sowas, also um quasi zu verhindern, dass Leute, weil Kohleindustrie geschlossen wird, weggehen aus den Regionen. Das scheint schon insgesamt im Moment ganz gut zu funktionieren. Es ist aber natürlich auch enorm viel Geld, und das ist schwer zu sagen, nehmt und in anderen Ländern dieses Vorbild und macht's genauso. So viel Geld kann ein anderes Land einfach nicht in so ein Thema reinstecken.
Und das eine ist natürlich der Kohlebergbau, von deren jetzt beispielsweise im deutschen Ruhrgebiet schon lange nicht mehr wirtschaftlich war. Und das andere sind natürlich die Industrien, die irgendwie daran hingen und hängen. Wenn man sich jetzt die Stahlindustrie anschaut, die natürlich enorme Probleme aktuell hat, aber nicht, weil keine Kohle mehr von dem ankommt, sondern weil die Konkurrenz aus China entsprechend agiert, wie sie agiert. Und also
absolut, ganz genau. Die Situation ist deutlich komplexer, ne? Und der Kohlepreis ist nicht der große Unterschied. Ich glaube, es ist auch nicht der Strompreis, über den wir immer diskutieren, sondern es sind andere Faktoren, unsere Arbeitskosten sicherlich dabei, und dass einfach das in anderen Ländern mit geringeren Umweltstandards, geringeren Arbeitskosten günstiger gemacht werden kann. Und da ist Kohle halt wirklich nur ein ganz kleiner Teil des Problems. Ja.
Jetzt werfen wir noch mal einen Blick auf unsere östlichen Nachbarn. Wie schaut's in den osteuropäischen Kohlehochburgen aus? Polen, aber auch Tschechien, Bulgarien. Welche Dynamiken sind dort erkennbar?
Ja, Polen ist natürlich ein ganz großes Thema. Ist ein Land, das aufgrund seiner ganz starken Kohleabhängigkeit, also dort werden noch über 30% des Energieverbrauchs meines Wissens aus Kohle gedeckt. Also ich glaube über 50% der Stromerzeugung nach wie vor aus Kohle. Und da bewegt sich sehr wenig in Richtung Erreichen unseres europäischen Klimaschutzziels, was ja spätestens 2050 eine komplette Klimaneutralität und damit einen Ausstieg aus fossilen Energieträgern vorsieht. Kohle ist in Polen auch so ein kulturelles Thema. Es gibt, also dort wird vor allen Dingen die einheimische Kohle oder eigentlich ausschließlich die einheimische Kohle genutzt. Die haben auch, so wie wir in Deutschland, so ein bisschen Steinkohle und Braunkohle. Aber auch die Steinkohle wird dort einheimisch erzeugt. Beide sind enorm teuer. Das sind halt einfach europäische Arbeitskosten, wenn man so möchte. Und jetzt nicht die super günstigen Lagerstätten. Also wir haben nicht enorme Flözhöhen, die einen Abbau bei hohen Arbeitskosten weiter rechtfertigen würden. Braunkohle würde sich wahrscheinlich, so wie in Deutschland, auch durchaus noch wirtschaftlich halten, aber halt Steinkohle eigentlich gar nicht mehr. Kohle hat dort zusätzlich zu diesem ganzen kulturellen Aspekt noch die Herausforderung, dass es sehr viel in der Wärmeerzeugung genutzt wird. Bei uns ja auch in Heizkraftwerken in Deutschland, aber dort teilweise auch noch in Haushalten direkt, also in individuellen Haushalten. Das ist, können sich viele von uns gar nicht mehr erinnern. Ich kann das noch, weil ich schon ein bisschen älter bin, aber das ist wirklich wie früher, ja. Also wie in anderen Teilen Europas vor mehreren Jahrzehnten. Das heißt, wenn man da von Kohleausstieg spricht, dann haben viele Leute einfach Angst, dass es bei ihnen kalt wird. Und richtig greifbar auch, weil die ja die Kohle bei sich zu Hause liegen haben. Und da gibt's wenig politischen Willen im Land, einen Pfad zu finden, und Alternativen auch der Bevölkerung vorzuschlagen. Was wirklich schade ist, weil ich denke, wir sind ja in anderen Ländern wirklich mit gutem Beispiel vorangegangen und Beispielen vorangegangen, die auch in Polen genutzt werden könnten. Natürlich fällt Gas so ein Stück weit als Alternative weg. Das war lange Zeit so ein bisschen eine Idee, dass man mehr sehr viel auf Gas umsteigt, auch in der Wärmeerzeugung. Und das ist durch die Nähe zu Russland einfach ein sehr problematischer Energieträger. Aber leider entwickeln sich auch Erneuerbare sehr langsam in Polen. Also gerade wenn man jetzt nicht nur die letzten 2 Jahre anguckt, sondern 10 Jahre anguckt, war dieser Ausbau der Erneuerbaren viel langsamer, als er hätte sein können. Und man redet dort auch immer wieder noch von Atomkraft, ohne dass da sich irgendwas materialisiert. Also da ist so eine Beharrungskraft, die wirklich problematisch ist für die Europäische Union, weil sie ein Problem wird in der Entscheidungsfindung in der Klimapolitik. In den anderen osteuropäischen oder mittelosteuropäischen Ländern ist das nicht ganz so extrem. Also die anderen großen Kohleverbraucher sind die Tschechische Republik, Bulgarien, vielleicht auch noch Estland, aber das ist ein sehr kleines Land. In beiden, in der Tschechischen Republik und in Bulgarien, ist das ähnlich wie auch in Deutschland ein Thema der Fahrtabhängigkeit. Also wir haben einfach diese Kohlekraftwerke dort, die dort aber ebenfalls oft auch Heizkraftwerke sind. Also auch eine Herausforderung für Fernwärmeerzeugung, dort Alternativen zu finden. In Tschechien gibt es aber, ich glaube, das gibt es immer noch, ein Ausstiegsdatum. 2033 möchte man raus aus der Kohle. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie das durchaus auch noch schaffen, auch wenn Gas als Alternative da aufgrund des nicht mehr bestehenden Ukraine-Transits russischen Gases jetzt schwieriger ist, als es vorher war. Aber es gibt ja Lösungen, zum Beispiel norwegisches Gas auch nach Tschechien zu bringen. Und dann ist überhaupt die Frage, möchte man auf Gas umstellen angesichts des Klimaneutralitätsziels 2050 und möchte man nicht vielmehr auf andere erneuerbaren Strom- und Wärmepotenziale gehen, was, denke ich, auch die Tschechen könnten. Und in Bulgarien, vielleicht auch in Rumänien ein Stück weit, ist es halt auch sehr langsam. Ne? Die Beharrungskräfte sind da sehr, sehr stark. Es hat aber da nicht so einen großen Anteil an der Strom- und Wärmeerzeugung wie in Polen. Deswegen sind diese Länder nicht so eine große Herausforderung für uns in der Europäischen Union.
Okay. Jetzt haben wir einen globalen Rundumschlag gemacht. Es hat sich gezeigt, eigentlich ist auf überall in der Welt Kohle noch relevant in unterschiedlichem Ausmaß, aber es ist ein globales Phänomen. Kann man dennoch grundsätzlich sagen, die Zukunft der Kohle entscheidet sich in Asien?
Ja, ich würde das so sagen, ja, auf jeden Fall. Gerade in China, aber eben auch in Indien. Und solange diese Länder sich nicht dazu entscheiden, aus der Kohle effektiv auszusteigen, haben wir auch ein globales Klimaproblem.
Globales Klimaproblem, da würde ich gleich dran anschließen. Jetzt ist kürzlich mal wieder eine Weltklimakonferenz über die Bühne gegangen, die COP30 in Brasilien, in Belém. Du hast es eben schon angesprochen, die COP in Glasgow vor 4 Jahren, also UK. Damals war dann erstmals von einem Face-Down der Kohle die Rede, es sollte erst ein Face-Out sein. Auch dann haben China und Indien die Formulierung quasi abschwächen lassen, wie das gerne bei diesen Klimakonferenzen dann geschieht. Ganz grundsätzlich, nützen diese Konferenzen im Sinne des Kohleausstiegs noch etwas?
Ich finde, die Erfahrung hat gezeigt, dass sie das leider nicht tun. Auch die aktuelle, die hat jetzt gezeigt, dass es eine Gruppe von Ländern gibt, die sind formell erstmal ambitioniert. Deutschland war ja auch Teil davon und viele europäische Länder. Aber es schlägt sich halt weder in einem tatsächlich verbindlichen Abkommen nieder, noch in realer Aktion, Handlung in den Ländern selber. Weil das ist ja das, was als nächstes folgen müsste, dann die Umsetzung. Na, dass auch Deutschland ein Kohleausstiegsziel 2038 hat, ist eigentlich sehr spät und würde nicht in einem ambitionierten Klimaschutzziel anstehen. Und ich finde, zusätzlich sehen wir an sowas wie dem Pariser Klimaschutzabkommen, so richtig ernst genommen wird es halt leider nicht. Wir werden nicht 1,5 Grad Erwärmung als Maximum erreichen, sondern werden das deutlich überschreiten. Ich bin da mittlerweile sehr skeptisch geworden. Ich gucke mir zugegebenermaßen natürlich auch noch Gas und Öl an und sehe, dass da aus anderen Ländern ebenfalls ganz viel Gegenwind zu Klimaschutzbemühungen kommt und bin da wirklich sehr skeptisch geworden.
Jetzt ist der Kohleausstieg, wir sprachen schon darüber, für viele Schwellenentwicklungsländer eine große finanzielle Herausforderung. Ihre Stromsysteme hängen an günstiger Kohle. Große Kraftwerke sind oft erst wenige Jahre alt, mit Krediten finanziert, also wird ein vorzeitiges Abschalten zu Stranded Assets führen, zu Schuldenproblemen. Zudem ist der Aufbau von Ersatzkapazitäten kapitalintensiv. Wie kann die globale Finanzarchitektur einen gerechten Übergang ermöglichen? Welche Rolle spielen da Weltbank und Co. und ja?
Ja, eine ganz schwierige Frage, so in 5 Sätzen zu beantworten.
7 Sätze, genau.
Das wird mir trotzdem nicht gelingen, glaube ich. Die Herausforderung ist ja wirklich ganz multidimensional. Das fängt damit an, dass natürlich beim Aufbau neuer Kapazitäten, neuer Kraftwerkskapazitäten oder neuer Stromerzeugungskapazitäten, aber ehrlich gesagt auch neuer Tagebaue oder Kohleminen, wirklich ab sofort eigentlich auf diesen Energieträger verzichtet werden müsste. Und daran mangelt es ja schon an dieser Bereitschaft, nicht mehr darin zu investieren. Das heißt, wir haben den Aufbau von weiteren Assets, die, wenn man Klimapolitik ernst nehmen würde, irgendwann stranded wären, also die abgeschrieben werden müssten vor ihrer normalen Lebensdauer. Und dann ist dieses Problem, dass wir ja schon ganz viel Kapazitäten im Betrieb haben, wie du gerade gesagt hast. Und da sind wir natürlich zum einen vor der Herausforderung, na gut, das sind oft diese kohleintensiven Länder und gerade die Exportländer sind auch oft Länder, die ein starkes Energiewachstum haben, ein Energienachfragewachstum haben. Man versucht, einen Teil des Wachstums oder hoffentlich auch alles des Wachstums über Erneuerbare zu befriedigen, so dass wir erstmal, ich sag mal, einen Anteil Reduktion haben bei der Kohle. Aber das wird dann natürlich nicht reichen. Also sprich, wir brauchen wirklich Pläne, wie zum einen dieser Kapitalstock reduziert wird, zum anderen aber halt auch wieder für diesen Just-Teil, also diese, wie nimmt man die Bevölkerung mit, wie nimmt man die Arbeitskräfte mit, auch Lösungen gefunden werden, wie sie ohne Einnahmen aus Kohle weitergehen. Und die globale Architektur, Finanzarchitektur, die stößt sich natürlich an ganz normalen Budgetregeln zum Beispiel. Also wenn Deutschland irgendwohin Geld gibt, dann muss dieses Geld am Ende von einem Rechnungshof geprüft werden in der Ausgabe und es muss ein erkennbares Ziel vorher definiert werden und das muss hinterher überprüft werden, ob das mit dem Geld erreicht wurde. Das heißt, es ist ganz schwer, Geld ohne Bedingungen an Entwicklungsländer zu geben. Die sagen aber nun wieder, das sind unsere eigenen Entscheidungen, wo wir Geld reinstecken, in welchen Teil des Energiesektors, in welchen Teil des Landes, wo wir Transformationsprojekte unterstützen etc. Also diese internationale Klimaschutzfinanzierung, die stößt sich an Problemen wie Budgetregeln, aber auch an politischen Problemen wie wer darf Entscheidungen treffen, wer darf nicht für andere Länder Entscheidungen treffen. Ich finde es sehr herausfordernd und sehe da noch nicht so richtig die große Lösung.
Mhm. Also es gibt nicht auf jeden Fall nicht die eine Maßnahme, sondern ein Maßnahmenbündel. Ist es dann so eine Mischung aus CO2-Bepreisung, Regulatorik, wie wir jetzt CBAM haben, zum Beispiel in Europa, und gleichzeitig dann Finanzhilfen, Schuldenerleichterungen, also dass das dann irgendwie möglichst gut zusammenspielt.
Ich finde super, dass du CO2-Bepreisung gerade gesagt hast. Hätte ich als Ökonom vielleicht auch sagen sollen, aber ich bin schon so desillusioniert, dass ich da nicht mehr dran glaube. Weil das ist ja eigentlich das, was wir zum Beispiel in unseren globalen Modellen, in Wirtschafts- und Klimamodellen als das primäre Instrument der Klimapolitik verwenden. Aber das hat sich in keiner dieser internationalen Klimaschutzkonferenzen als Konsens durchgesetzt, dass wir überall einen CO2-Preis bräuchten. Das wäre natürlich super, aber am Ende machen wir es im Moment ja doch relativ unilateral in Europa und in einigen wenigen anderen Regionen der Welt. Weswegen auch so ein Instrument wie CBAM, also sprich der Klimazoll auf Importe, ein schwieriges Instrument ist, weil es einfach ein Teil der unilateralen Klimapolitik ist. Aber ich finde es wichtig, dass wir damit vorangehen und dass wir nicht sagen, eben weil wir doch nur einen kleinen Anteil der Gesamtemissionen haben, sollten wir nicht versuchen, unsere Emissionen zu reduzieren. Das sollten wir auf gar keinen Fall so abblocken. Ja, Schuldenerleichterung finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, weil das natürlich auch ein Instrument wäre, was helfen könnte, Investitionen in umweltfreundliche Energieträger zu fördern. Aber sehen wir in den internationalen Diskussionen, dass es ganz schwierig ist. Wir sind da wirklich gerade an einem Punkt in der Welt, wo wir nicht so sehr ein kooperatives Modell gerade der Klimapolitik, aber auch der Entwicklungspolitik fahren, was es wirklich schwierig macht zu sehen, dass wir unsere Gesamtemissionen gerade aus der Nutzung fossiler Energieträger, aus der Nutzung von Kohle runterfahren werden.
Ich glaube, es ist grundsätzlich wichtig, dass wir das Bewusstsein haben, dass die Erneuerbaren in Schwellenentwicklungsländern trotz häufig sehr, sehr guter Wind- und PV-Bedingungen nicht immer automatisch die kostengünstigste Option sind, einfach weil es häufig hohe Kapital- und Finanzierungskosten gibt, weil Wind und Sonne natürlich kostenlos sind, aber die Anlagen Vorabinvestitionen erfordern und die Energieversorger in Schwellenländern häufig hochverschuldet sind, also staatlich organisiert hochverschuldet und für fossile Investitionen leichter Kapital erhalten als für Erneuerbare. Dazu kommt dann noch, dass die Netzinfrastruktur häufig sehr, sehr schwach ist und dass diese Unternehmen unter hohem politischen Druck stehen, Strompreise niedrig zu halten, ja, teilweise auch mit entsprechenden Vorgaben, was ich aus Vietnam und anderen Ländern gehört habe, dass sie sehr, sehr wenig Handlungsspielraum haben, von der Kohle wegzukommen. Würdest du das so unterstreichen?
Genau, also ich würde auch absolut unterstreichen, dass wir da ein Problem der politischen Ökonomie haben. Also was wird auch durch politische Faktoren als Energieträger günstiger gemacht und was nicht? Und tatsächlich sehen wir, dass Erneuerbare in Schwellen- und Entwicklungsländern oftmals teurer sind, als sie es bei uns wären. Ja, eben weil nicht nur Kapitalkosten höher sind, sondern weil da auch so eine politische Präferenz für zentrale Energieerzeugung in großen Anlagen da ist, obwohl das in den letzten Jahrzehnten nicht gut funktioniert hat. Viele Länder haben immer noch ein Elektrifizierungsproblem, also haben Regionen, die keinen Strom haben, keine regelmäßige Stromversorgung, weil ja große Kraftwerke mit schlechten Netzen, genau wie du es beschrieben hast, diese Energieversorgung gar nicht sicherstellen können. Und eigentlich spreche viel dafür, eine dezentrale erneuerbare Stromerzeugung mehr zu fördern, aber da ist halt auch oft wenig politische Präferenz. Also wir reden oft von Ländern, wo es ein staatlicher Energieerzeuger ist, der diese großen Kraftwerke hat und da ja auch durchaus Renten fließen und dann eine Präferenz ist, weiter lieber ein Kohlekraftwerk zu vielleicht noch ein neues Kohlekraftwerk hinzustellen und das weiterzufahren, als auf dezentrale erneuerbaren Erzeugung zu gehen. Also das ist so eine Gemengelage, die nicht nur ökonomisch ist, sondern auch so politökonomisch und institutionell und die aufgebrochen werden müsste. Und das ist aber in jedem individuellen Land so leicht anders. Und deswegen ist es auch schwer, da einfach so ein allgemeines Rezept, wie man daraus könnte, zu geben.
Wenn du dir einen Hebel aussuchen müsstest, quasi, der am wirksamsten sein könnte, um den Kohleausstieg voranzubringen, strukturell, was würdest du dir aussuchen? Oder ist es wirklich so differenziert und länderspezifisch, dass man das gar nicht sagen kann?
Das ist eine schwierige Frage. Also ein Thema, was uns in den letzten 10 Jahren immer wieder mal beschäftigt hatten, was total unterbelichtet ist, ist diese Frage, hätte es nicht schon einen großen Effekt, wenn wir uns jetzt als Welt verpflichten würden, keine neuen Tagebaue und Kohleminen aufzumachen. Also wir nennen das eine Angebotspolitik, also wirklich dieses Angebot an Kohle einzuschränken, sowohl keine neuen aufzumachen, vielleicht auch tatsächlich die Förderung von Kohle schrittweise zurückzufahren. Und wenn man das weiß als potenzieller Kohlenutzer, dann passt man sich dann nämlich auch diesem sich verringernden Angebot an Kohle an und entscheidet sich nicht für ein neues Kraftwerk, sondern entscheidet sich für erneuerbaren Anlagen. Das ist immer mal wieder ein Thema, was in der ökonomischen Forschung hochgekommen ist, was aber in der politischen Praxis sich auch leider noch nicht bewährt hat. Es gab mal eine Idee, dass Ecuador das mal versucht hat, für ein Ölfeld durchzusetzen, dass es das stilllegt, wenn es Geld kriegt. Und es gab aber nie genügend Zahlungen aus anderen Ländern, um tatsächlich so eine Stilllegung ins Ölfelds zu erreichen. Deswegen scheint das auch für Kohleminen schwierig zu sein. Also ich sehe da viele, viele Ansatzpunkte und habe aber noch nicht so richtig das Instrument gefunden, wo ich sagen würde, mach doch das einfach, dann würde es gehen. Ich habe eher in Deutschland durch den deutschen Kohleausstieg gelernt, dass dieses Multidimensionale, sowohl die Kohleproduktion, die Kohleförderung anzugreifen, als auch an die Nutzung in den Kraftwerken ranzugehen, mit einem klaren Ausstiegsdatum, dass das immer noch am effektivsten zu sein scheint.
Jetzt kommen wir langsam zum Ende der Sendung. Wo stehen wir denn jetzt gerade? Sind wir schon an einem Wendepunkt des Kohleverbrauchs? Sind wir auf einem Hochplateau? Könnte es mit dem globalen Kohleausstieg vielleicht dann doch auch schneller gehen, als wir jetzt gerade so besprochen haben? Ich meine, zumindest die Projektpipeline ist ja in den letzten Jahren geschrumpft. Also es sei ja vor ein paar Jahren, oder? Also zumindest es wurde mehr angekündigt
als umgesetzt. Niveau,
aber
ja.
Aber das wird natürlich immer gerne gemacht, mehr angekündigt, als dann umgesetzt wird, ja. Aber was würdest du sagen? Hochplateau, Wendepunkt, schwer zu sagen.
Ja, wahrscheinlich ist Hochplateau eine gute Beschreibung, weil wir wirklich auf einem hohen Niveau des Verbrauchs sind, weil wir einige Länder haben, wo ich noch nicht so richtig die Trendumkehr sehe und einen Rückgang der Kohlenutzung sehen würde. China und Indien sind halt die Großen und sind halt auch in der Trendumkehr noch nicht. Während wir aber in vielen industriellen Ländern, den USA, in Australien, bei uns in Deutschland, eindeutig eine Abkehr von der Kohle sehen, aber auch langsam teilweise, da aber auch eine Entwicklung von Politikinstrumenten sehen, die helfen kann, Erneuerbare rein und Kohle raus aus dem System zu bringen. Deswegen Hochplateau trifft es wahrscheinlich, aber ich befürchte, wir werden noch eine Weile auf diesem Hochplateau bleiben, mindestens bis Anfang der 2030er Jahre.
Aber perspektivisch hat sich da die schon international die Erkenntnis durchgesetzt, dass Kohle irgendwann sich davon verabschiedet wird, dass es sozusagen keine lange Zukunft mehr hat und dass nur einfach manche Länder langsamer umsteuern als andere.
Oder? Richtig, also das würde ich jetzt schon auch unterschreiben, dass diese Erkenntnis jetzt da ist, dass wir nicht auf Kohle, auch nicht auf, ich sag mal, verbesserte Verbrennungstechnologien in der Kohle so setzen können und das würde nicht reichen, um Klimaziele ernsthaft zu erreichen. Diese Erkenntnis ist mittlerweile da. Ich habe aber schon den Eindruck, dass in vielen Regionen der Welt immer noch gesagt wird, okay, aber das bedeutet nicht, dass wir in den nächsten 10 oder 20 Jahren aussteigen, sondern gibt uns halt noch 40 oder 50 Jahre. Mhm. Und das ist natürlich sehr, sehr spät, um ernsthaft globale Erwärmung zu vermindern. Ja.
Zu spät, aber trotzdem zumindest ein bisschen was Erbauliches zu Ende der Sendung. Denn genau, ich glaube, das sind Themen, die wir häufig gar nicht so am Schirm haben, aber es ist einfach wichtig, sich zu vergegenwärtigen, gerade wenn man es mit der Energiewende hält. Franziska, vielen Dank. Kommen wir nun zum traditionellen Abschluss einer jeden Petajoule-Folge, dem Fundstück. Franziska, hast du uns etwas mitgebracht?
Ja, ich habe eine Zahl mitgebracht. Das ist 0,8%. Das ist der diesjährliche Anstieg der CO2-Emissionen aus der Kohlenutzung. Also weiterhin eine Zahl mit einem Plus davor, weiterhin ein Anstieg. Das ist eine Zahl, die kommt aus dem Global Carbon Budget Report, der jedes Jahr den Verbrauch an CO2-Budget in der Atmosphäre anschaut. Und das zeigt, dass wir weiterhin viel zu viel fossile Ressourcen und viel zu viel Kohle nutzen.
Und viel zu tun haben in dieser Hinsicht. Wir geben den Report in die Shownotes. Ich habe ein Lied dabei, und zwar von Peter Alexander. Und keine Sorge, ich werde es jetzt nicht vorsingen, ich spiele es auch nicht vor, sondern gebe auch einfach nur den Link zu einem Auftritt in der ZDF-Hitparade von 1979 in die Shownotes. Warum das Ganze, ich erkläre es noch. Dieses Lied trägt den Titel Schwarzes Gold. Und der Refrain lautet: Schwarzes Gold ist das Herz der Nacht, und solange es schlägt, wird die Welt sich drehen, wird es weitergehen. Schwarzes Gold ist wie Edelstein, der im Dunkel liegt, doch im Feuer glüht und die Menschen wärmt. Und zwar geht's dabei um den Kohlebergbau, konkret im deutschen Ruhrgebiet. Und wir sprachen heute eh schon darüber. Ich denke, es ist wichtig, die Bedeutung, die die Kohle früher im deutschsprachigen Raum hatte, teilweise auch noch heute hat, und heute ganz sicher in diversen Kohleregionen in aller Welt noch hat, nicht zu vergessen, na, auch gerade als Identitätsträger, nicht nur als Energieträger, sondern auch als Identitätsträger, dass wir das am Schirm haben, gerade wenn es um kluge, auf soziale Akzeptanz treffende Strategien für den dringend notwendigen Kohleausstieg geht. Also viel Spaß beim Hören, in den Shownotes zu finden. Das war's für heute. Franziska, vielen, vielen Dank für die super interessanten Ausführungen. Danke dir.
Danke für die Einladung.
Und danke an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Und bis zum nächsten Mal bei Petajoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.